Soll ich über Töne jetzt einfach mal das... Ich versuche es jetzt ein bisschen kürzer zu machen, weil ich will euch hier auch nicht überfrachten. Wir wollen jetzt in die anderen Ebenen der Herrschaft, die dann auch mehr das Gebet noch anbelangen, hineingucken. Wir haben also die eine Ebene der Herrschaft, wo es im Korinther sagt, es ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Ja, wenn ich das jetzt hier mal weitergeschrieben hätte, ich habe leider nur hingeschrieben, 1. Korinther, jemand, der gut ist in der, also googelt dann mal, der Satz heißt, es ist alles erlaubt, sagt ihr, das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut für euch. Mir ist alles erlaubt, das sagt dann der Paulus, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. 1. Korinther, ist es irgendwo im 1. Korintherbrief?
23.
Kapitel?
Kapitel
10, Vers 23. Danke, da ist jemand ganz schnell. Die zweite Ebene, über die wir Autorität haben, ist die Macht des Feindes, seine Werke und die Dämonen. Die Bibelstelle Lukas 10, Vers 19, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Wir haben gerade gesungen, komm mit Vollmacht. Manchmal denke ich mir, wie ist das eigentlich mit dem, was wir so singen? Wir singen manchmal Dinge, wo Gott sagt, wo wir sagen, gib mir das, wo Gott sagt, ich habe es euch aber gegeben. Ja? Es tut mir leid, aber es eigentlich steht ja hier, ich habe euch Vollmacht gegeben. Ich denke, unser Verlangen ist, wir möchten eigentlich sehen, dass das irgendwie mehr sichtbar wird im Land. Und deswegen singen wir, komm mit Vollmacht und komm mit Kraft. Ich frage mich aber tatsächlich, was Gott dann eigentlich denkt, wenn wir das inbrünstig singen, ob er vielleicht uns entgegen singt und sagt, ich habe euch aber Vollmacht gegeben und ich habe euch doch den Heiligen Geist gegeben, ich habe euch doch das alles gegeben. Nehmt es doch. Ja? Also ich glaube, ein großer Teil dessen, dass wir eben diese Sehnsucht haben nach Vollmacht und Kraft, liegt daran, dass wir die Autorität, die Gott uns gegeben hat, einfach nicht ausüben und nicht nehmen und von daher einfach auch so wenig sichtbar wird. Ich singe das auch inbrünstig. Ja? Aber gerade als ich gesungen habe, habe ich gedacht, im Lichte dessen, was ich hier gerade lehre, ist vielleicht denkt Gott darüber doch ein bisschen anders als mein inbrünstiger Gesang. Ja? Die dritte Ebene ist es, rechtsgültige Entscheidungen zu treffen. Es heißt in Matthäus 16, 19 und Matthäus 18, 18, da geht es auch, ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben und alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Und viele interpretieren das immer mit dieser Autorität, die wir über dämonische Mächte haben. Es ist aber eigentlich ein rabbinischer Fachbegriff. Und der hatte zu Jesu Zeiten eine ganz normale Bedeutung. Die Rabbiner haben eine ganz, ganz klare Bedeutung dem zugeordnet. Und das war die Autorität, etwas in der Gemeinde an Verhalten von Mitgliedern zu erlauben oder zu verbieten. Also eigentlich Gemeindezucht auszuüben. Es hat, ich denke, der Heilige Geist ist dabei, uns diese Bedeutung dieses du darfst entscheiden, was passiert, noch mehr aufzuschließen. Ich habe das in Berlin gefunden, da ist gerade 775 Jahre Berlin und da stand bei einer Hochzeit im Mittelalter für den Festzug durch die Stadt wurde die Braut geschmückt und bekam einen Schlüsselbund an ihren Gürtel gehängt zum Zeichen, dass sie jetzt das Regiment im Haus übernahm. Ja? Die Schlüssel des Himmelreichs, das Regiment im Haus. Abraham war verheißen in 1. Mose 22, 16 bis 18. Gott sprach zu Abraham: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, ich werde was auslassen, und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Das Tor der Feinde in Besitz nehmen. Zur biblischen Zeit saßen die Ältesten immer im Tor, und dort haben sie Recht gesprochen. Das war der Gerichtsort sozusagen. Das lesen wir auch in 5. Mose 16, 18. Richter und Amtleute sollst du dir bestellen in allen Toren deiner Städte, die dir der Herr dein Gott geben wird, in jedem deiner Stämme, dass sie das Volk richten, mit gerechtem Gericht. Da wurden zum Beispiel Erbstreitigkeiten geklärt, das lesen wir in der Geschichte von Ruth und Boas, Kapitel 4. Tore einer Stadt waren aber immer auch Zugänge, die bewacht wurden, und es wurde eben entschieden, wer darf in die Stadt hinein und wer darf nicht hinein. Regierung wurde also auch immer ganz konkret an einem bestimmten Ort ausgeübt. Und das ist ja jetzt, was uns auch beschäftigt. Wir kommen jetzt mal so auf die irdischen Gebiete. Dass der bestimmte Ort, es gibt an bestimmten Orten bestimmte Zugänge sozusagen. Es gibt im geistlichen Bereich auch sozusagen so etwas wie Zugänge, durch die der Feind versucht, eine Gesellschaft also zu beeinflussen. Ich habe die mal, die sind nicht hier auf meinem eigenen Mist gewachsen, aber das ist klar, wenn wir uns das ansehen. Es gibt sozusagen geistige Tore, durch die, wenn man da durchkommt und wenn man mit seinen Gedanken und seiner Lehre da durchkommt, hat man einen unglaublichen Einfluss auf die gesamte Gesellschaft. Und das sind die Glaubenssysteme. Was glaube ich praktisch? Ja? Wer da Einfluss kriegt, wer da sagen kann, was die Leute sozusagen glauben sollten, der hat einen ganz großen Einfluss in der Gesellschaft. Und wir wissen im Moment, früher war das Christentum eigentlich das Glaubenssystem in Europa. Heute haben wir alles Mögliche, was miteinander konkurriert. Und jeder versucht im Grunde genommen durch dieses Tor seine Sachen da reinzubringen. Wir Christen sind da nicht mehr so offensiv. Dann gibt es die Medien- und Unterhaltungskultur, und das ist natürlich ganz klar, die Filme, Fernsehen. Wenn wir jetzt nur zum Beispiel an das Thema Homosexualität denken und denken, wie stark jetzt über Filme, einfach dadurch, dass die Leute das sehen, dass es natürlich sozusagen Anführungsstrichen wird, wie das geprägt wird, wie das die Sichtweise einer Gesellschaft geprägt wird. Wer also dieses Tor besitzt, wer da Verantwortung hat, und deswegen interessiert uns das im Wächtergebet immer so sehr, für die Verantwortlichen zu beten. Wer nämlich in diesen Toren regiert, ja, wer da die Macht hat, der kriegt einen unglaublichen Einfluss auf die Gesellschaft. Dann, das ist übrigens von John Molinda, habe ich das übernommen. Und dann sagt er, die Priesterschaft, ist es eine heilige oder eine unheilige Priesterschaft? Wir wissen auch in unserem Land, wir müssen uns nichts vormachen, immer mehr wird es deutlich, es gibt eine satanische Priesterschaft in diesem Land. Es gibt Leute, die Satan anbeten, ganz schlicht. Und schlicht in dem Sinne, dass ich sage, es gibt es. Es gibt eine Priesterschaft. Auch ganz andere Art in unserem Land. Und welche Altäre aufgerichtet werden und wo angebetet werden wird und wie die bedient werden, gibt unglaubliche Macht im geistlichen Bereich den Mächten, die dahinter stehen. Ist die Priesterschaft, wie ist sie, wer übt sie aus und wie stark ist sie auch jetzt von Gott her gesehen, wir Christen, wie üben wir die Priesterschaft aus? Sind wir heilige Priester oder ist es, wie wir im Moment eigentlich sehen im Leib Christi, ganz viel Vermischung, dass letztendlich die Priester etwas für heilig erklären, was Gott für unheilig erklärt. Und das heißt, wir haben ein großes Problem mit der Priesterschaft im Land, weil nämlich da wirklich die Sachen sind, wo im Geist ganz viel entschieden wird. Und vielleicht versteht ihr auch manchmal ein bisschen, warum es nicht der Einzelne mit seinen Gebeten bewirkt. Es ist die Gesamtheit. Gott sieht uns immer als Gesamtheit auch. Ja. Dann ist es natürlich die Finanzen, der Umgang mit Macht und Geld. Wir wissen, dass Seelen gekauft werden über die Finanzen. Das nächste große Tor ist die Regierung. Da sind wir im Wächtergebet ja sehr dran, darüber zu wachen, dass der Heilige Geist die Regierenden beeinflusst. Welcher Geist kriegt Macht über die herrschen in unserem Land? Das entscheidet ganz, ganz viel. Und deswegen geht ein Kampf in der himmlischen Welt über den Einfluss auf die Gesetz sind, zu regieren in unserem Land. Dann die Ebene Familie, Ehe. Kann ich die zerstören? Zerstöre ich die Grundlagen der Gesellschaft? Das Erziehungswesen, kann ich die Kinder in meinem Geist erziehen? Denkt nur an Hitler, ja, hat alles genommen, um es mit Erziehung auch zu durchdringen in seinem Geist. Und da sind die großen Einflussgebiete der Gesellschaft. Ja, es gibt viele, das sind ja nur einzelne Dinge. Es geht jetzt um die großen Tore. Was kommt dadurch rein? Ja, die gibt es einfach, diese Einflussbereiche können wir nicht wegnehmen. Deswegen rede ich jetzt mal von Toren. Ja. Es gibt diese Tore. Die Frage ist, was kommt durch sie rein? Und wer entscheidet denn? Wer sitzt denn an den Toren, wie die Bibel sagt, und entscheidet, was darf rein und was darf raus? Und von Gottes Sicht her sind wir eigentlich aufgerufen, in den Toren zu regieren. Aber da haben wir noch ganz, ganz viel zu lernen. Ja? Da sind wir noch lange nicht da, dass wir diese wissen, wie schließen wir Tore im Geist. Das sind zum Beispiel die Fürbitter in Uganda, sind da viel weiter. Aber es ist wichtig, erstmal zu sehen, ja, das sind die Ebenen, wo entschieden wird, was geht rein, was geht raus. Da ist eigentlich die Ebene, wo auch Herrschaft ausgeübt wird nach dem Wort Gottes. Denn Gott will ja, jetzt ist auch interessant, dass diese Sachen, die im Geist sozusagen wie so Einflussbereiche sind, haben auch immer auf der Erde ganz lokale Orte sozusagen, durch die das geschieht. Wenn ihr zum Beispiel im Finanzwesen denkt, ein ganz lokaler Ort ist Frankfurt. Ja? Frankfurt ist ein Tor für Finanzen. Wenn wir jetzt an die lokalen Orte denken, Gott will ja real, haben wir ja schon gesehen, über die Herrschaft, über die Erde herrschen, durch uns. Wir sind ja die Verwalter. Und wenn jetzt aber eben durch die Sünden, die Menschen tun auf der Erde, wird dem Feind ein ganz legales Anrecht gegeben, über ein bestimmtes Gebiet zu herrschen? Denn wir sind ja befinden uns ja nicht in einer immateriellen Welt, sondern in einer materiellen. Und das heißt, unsere Sünden sind eine Grundlage dafür, dass die Herrschaft Gottes nicht durchbrechen kann, sondern dass der Feind hat ein legales Recht. Und diese legalen Anrechte sind hauptsächlich, wenn wir uns jetzt Orte angucken, und da muss man dann auch, da rede ich gleich noch weiter drüber, sind diese Punkte. Das ist Blutvergießen, das ungesühntes Blut, das auf einem Land geschieht, das gibt immer, das Blut schreit ja, sagt die Bibel, zum Himmel. Und das sind die Zaubereisünden, eben die Altäre, die satanischen Altäre, die errichtet werden. Das sind auch die Anbetungsorte für fremde Götter. Natürlich, die Moscheen in unserem Land sind zum Beispiel solche Orte, buddhistische Tempel und so weiter. Da wird ständig von einer anderen Priesterschaft her eine andere Macht geehrt und und angerufen und gesagt, so, du hast ein Recht, du sollst hier herrschen. Dann ist es die ganze Ebene von Unzucht, Und ganz wichtig sind auch gebrochene Bündnisse. Also wenn eine Regierung einen Bund geschlossen hat, zum Beispiel mit einem anderen Land, und bricht den, indem es das andere Land angreift. Das haben wir ja auch in unserer Geschichte öfter gehabt. Wenn ein Ort oder ein Land stricht, dann erstmal... Oh, sorry. Das gibt mir Zeit, ein Glas Wasser zu trinken. Ja, das sind diese Punkte, die ich da alle anführe, sind natürlich Punkte, da kann man ganze eigene Lehrzeit drüber aufbauen. Ich will das, mache das jetzt nur kurz, weil ich gebe euch eben im Grunde genommen heute so einen ganz großen Bogen, den ihr dann weiter vertiefen könnt mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und ihr wollt ja nochmal durch dieses Land gehen. Und wenn wir dann an bestimmte Orte gehen in diesem Land, wo man merkt irgendwie, die sind, also durch diese Orte kommt etwas ins Land rein, das ist nicht gut für unser Land. Ja? Das kann man oft sehen. Also sagen wir mal, Kiel hier, ihr habt ist ein Regierungsort im Land. Und da ist natürlich ein Tor, das ist das Tor Regierung an diesem Ort. Und die Regierung sitzt, warum sitzt sie in Kiel und warum sitzt sie nicht in Eckernförde zum Beispiel? Ja? Könnte ja auch an irgendeinem anderen Ort sitzen. Ja? Aber sie sitzt in Kiel. Es braucht also immer irgendwie einen lokalen Ort, durch den das auch sozusagen auf die Erde durchgeht. Ja? Wenn jetzt aber dieser Ort, durch den Dinge eigentlich auch von Gott her, also Regierung ist ja etwas, was Gott eingesetzt hat. Es ist ja nicht so, dass es nicht sein soll. Ja? Es ist eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, die erstmal neutral ist. Die Frage ist, wer kriegt es und wie wird es ausgeübt? Und wenn auf dieser Ort eben, wo das ausgeübt ist, wenn das durch Sünde verunreinigt ist, dann haben die Menschen, die da vorher gelebt haben, einfach keine gute Verwalterschaft ausgeübt und der Feind hat einfach auf diesem lokalen Gebiet Anrechte, und zwar legale Anrechte. Und da Jesus geht ja sogar so weit, dass er den Feind gar nicht als Lügner bezeichnet, als der ihm alle Reiche der Welt anbietet und sagt, mir sind sie gegeben sozusagen und ich gebe sie, wem ich will. Und Jesus sagt nicht, nee, das stimmt nicht. Du kannst nicht geben, wem du willst. Es stimmt, solange, weil wir haben unser Anrecht sozusagen verkauft. Und bei Gott geht eben alles nach Recht und Gesetz zu. Er handelt nach Recht und Gesetz. Er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und auch der Satan kann immer nur innerhalb der Rechtsordnung Gottes etwas tun. Er kann nur so lange herrschen, wie wir ihm eben durch unser Verhalten und durch unsere Sünde, die nicht bereinigt ist, ein Anrecht geben. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir lernen zu regieren. Es geht nämlich im Grunde genommen darum, dass ich legale Anrechte, die der Feind durch Sünde hat, entweder am eigenen Leben oder auf der Erde, dass ich die durch das Blut Jesu bereinige. Und ihm das wegnehme, weil dann kriegt wieder eben Gott legal nach seinen Gesetzmäßigkeiten, er übergeht sie nicht, nach seinen Gesetzmäßigkeiten ist durch das Blut Jesu wieder der Zugang geöffnet, dass Gott auf dieser Erde, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt. Und der Feind hat das eben, dieses Anrecht am Leben von Menschen, aber er hat es tatsächlich auch ganz konkret an lokalen, örtlichen Gebieten, durch unsere Sünde. Das ist wenn ihr diese Bibelstellen lest, werdet ihr merken, wie immer ein Zusammenhang kommt zwischen die Leute tun was auf dem Land und das Land wird dadurch verunreinigt. Ja? Und es geht sogar so weit, dass Gott sagt, wegen eurer Sünde spuckt euch das Land aus. Das Land kann es nicht mehr ertragen. Es gibt Dimensionen, die sind für uns nicht gleich so nachzuvollziehen. Es ist, als ob das Land reagiert und es nicht sozusagen wirklich es nicht mehr ertragen kann. Da sagen wir, es doch nur in Materie. Ich weiß nicht, wie Gott das alles sieht. Ja? Es steht einfach im Wort Gottes so. Und wenn wir nun regieren lernen wollen in den Toren, wo ja das Recht gesprochen wird, dann müssen wir unbedingt unsere Rechte kennen. Die Grundlage unserer Rechte bei Gott ist der neue Bund. Wir sind mit Gott verbunden, nicht einfach so, weil ich jetzt daran glaube, sozusagen, ja, sondern Gott hat einen neuen Bund mit uns gemacht. Und in diesem Bund gibt er uns bestimmte Rechte, die wir bei Gott haben. Ich weiß nicht, ob du deine Bundesrechte kennst. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo sie überhaupt stehen. Wer weiß, wo seine Bundesrechte stehen? Wo? Die Rechtsbestimmung des neuen Bundes findet ihr in Jeremia 31, 31 bis 34. Ich habe ein paar Exemplare davon habe ich mitgebracht. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, die nennt sich Quadros, weil die quadratisch sind. Das ist schon im Bund mit Gott. Und es geht darum, eben zu begreifen, was es bedeutet. Auf welcher Rechtsebene bin ich mit Gott verbunden? Und wir haben Rechte. Wir sind nicht nur auf den Glauben angewiesen, sondern Gott bietet uns eine Grundlage der Beziehung. Er bietet uns eine Rechtsgrundlage. Und da Gott eben ein Gott der Gerechtigkeit ist, ist diese Rechtsgrundlage einfach total wichtig für uns zu wissen, weil wenn ich in den Toren regiere, wo Recht gesprochen wird, dann muss ich die Rechte kennen. Und wenn wir diese Einfallstore für Gott zurückerobern wollen, dann reicht es nicht, dass wir einfach dem Feind gebieten, jetzt hier, hau hier mal ab. Ja? Der wird nämlich nicht weggehen, wenn er ein legales Anrecht hat. Du kannst auch Dämonen aus dem Menschen meinetwegen durch die Vollmacht Gottes austreiben. Nächsten Moment kommt er wieder, weil er sagt, ich habe hier ein Anrecht. Die Sünde ist nicht bereinigt. Es ist mein legales Recht, hier zu sein. Und so ist es eben, wenn wir nicht Buße getan haben, wenn wir nicht das Blut, wenn wir nicht die Schuld, wie in einem Gerichtshof bekannt haben, sagen, ja, ich bin schuldig, aber Gott, du hast diese Schuld auf Christus gelegt und das Blut Jesu bedeckt alle Sünde und ich nehme das jetzt an, dann anders kann ich dem Feind legale Anrechte nicht entziehen. Es braucht immer die Buße. In dem Gerichtsraum Gottes gibt es das Blut, das besser spricht als das Blut Abels. Und Gott selber ist es eben, der uns dann auch gerecht spricht. Kolosser 2, 14, es heißt ja eben der Schuldschein. Da ist eine Anklage, aber sie wird auf Jesus gelegt und vom Rechtsmäßigen her ist diese Anklage dann beseitigt. Es ist Gott spricht uns gerecht. Er ist der Richter, er spricht uns gerecht. So ist es aber mit dem Land immer noch. Der Feind ist sozusagen im Gerichtsraum Gottes und sagt, was willst du hier? Die Menschen haben das verunreinigt, das ist meins, sie haben mir das übergeben. Wo ist sozusagen das Recht? Du bist ein gerechter Gott, wo ist das Recht? Und es ist nicht da, wenn wir es nicht nehmen und sagen, Gott, hier, ganz konkret hier auf diesen, wir bringen dir die Schuld, was Menschen hier gemacht haben. Und Schuld, wisst ihr, die wird nicht irgendwie mit den Jahrhunderten plötzlich aufgehoben. Sie wird nur durch das Blut Jesu beseitigt, nichts anderes. Und deswegen ist die größte Waffe, die wir im geistlichen Kampf haben, ist, und das möchte ich, dass ihr euch das wirklich unbedingt merkt, das ist die Buße. Es ist nicht so sehr diese Vollmacht, die Gott uns gegeben hat. Die kommt dann, da brauche ich nur noch ein Wort sprechen. Wenn ich Buße getan habe, wenn ich bekenne, das ist die Schuld. Ich beuge mich priesterlich, wir sind Priester und Könige, ich beuge mich darunter, ich bekenne die Schuld, ich nehme das an, was du getan hast. Es gibt keine andere Gerechtigkeit. Nur du machst gerecht durch das Blut Jesu. Und dann kann ich sagen, so Feind, deine Rechte sind dir genommen. Jetzt will ich das, jetzt entscheide ich, wer kommt rein. Jetzt regiere ich im Tor. Und jetzt sage ich, jetzt ist Herrschaftsraum Gottes. Und wenn wir also lernen, mit Gott zu regieren in diesen Bereichen, dann bewegen wir uns immer in einem Raum, in dem es um Recht geht und um Rechtsprechung. Wir bewegen uns in dem Gerichtsraum Gottes. Das ist vielleicht für einige von euch neu, aber das ist, so ist es. Es geht um das Recht. Und ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, wie wir das in Berlin gemacht haben und was das für Auswirkungen hat. Wir lernen ja alle in diesen Bereichen. Ich will euch was erzählen von Berlin, Kreuzberg, ein Gebiet, an dem 17 Jahre lang hintereinander, ununterbrochen am 1. Mai, das ist ein Bild vom 1. Mai, schwere und schwerste Krawalle ausbrachen mit Sachbeschädigung und Beschädigung von Menschenleben. Und genau an diesem lokalen Ort, es ist ein kleines, im Verhältnis zu Berlin, kleines Gebiet, haben wir in Berlin gelernt, was es bedeutet, zu regieren. In einem lokalen Bereich, der ein Tor für Gewalt war. Ein klar abgrenzbares Gebiet, durch das jeden 1. Mai extreme Gewalt in diese Stadt hineinkam. Und es gab immer schön den Krawalltourismus. Die Leute kamen aus der ganzen Bundesrepublik angereist. Und Berlin hatte war bekannt als Randale-Hauptstadt. Und das war wirklich nicht ganz Berlin. Es war ein ganz klar abgrenzbarer Bereich. Wir sind da hingegangen als 2004 und haben da angefangen vor Ort zu beten, mitten in den Krawallen drin. Und zwar, das war ganz deutlich, Gott hat gesagt, die sind auf der Straße, ihr müsst auch auf der Straße sein. Versteckt euch mal nicht in der Gemeinde. Es gab dann welche, die hatten den Mut nicht, aber es gab welche, die hatte Gott berufen, geht hinein. Und dann und ich war damals verantwortlich dafür, das alles zu organisieren. Und dann haben wir Jahr um Jahr, haben wir dort einmal vor Ort den ganzen Tag gebetet, haben aber dann ab 2004 oder 2005 war es, hatten wir schon die Genehmigung gekriegt, morgens, bevor alles losging, bevor einen öffentlichen Gottesdienst in diesem Gebiet zu halten. Wir haben vor Ort, was haben wir gemacht? Wir haben vor Ort die Sünden bekannt, die uns bekannt waren, und haben an den Orten dann von starker dämonischer Präsenz, und die war da schon überall sichtbar auch, Abendmahl gehalten und haben den Heiligen Geist eingeladen. Wir haben uns vor Gott gedemütigt und wir haben das Land gesegnet. Und was interessant war, dass von Jahr zu Jahr gab es deutliche und ermutigende Fortschritte und die Gewalt ging immer langsam, aber deutlich immer mehr zurück. Und es gab jahrelang, las man in der Zeitung, es wurde erwartet, dass es wieder große Krawalle gab, aber es ging deutlich immer weiter zurück. Und man konnte, wir haben dann, als wir da in diesem Gebiet immer gebetet haben, konnte man sehen, dass das ganze Gebiet unter dem Einfluss einer ganz starken dämonischen Macht gestanden hatte. Und das konnte man auch an so einer großen künstlerischen, Anführungsstriche, Maske erkennen, die hoch an einer Hauswand befestigt war, ihren schwarzen Mund aufriss, und man merkte, die ruft sozusagen die dämonische Präsenz in dieses Gebiet rein. Und an diesem Ort, da standen wir und haben in aller Schwachheit so gesagt, haben uns gebeugt, haben genau an diesem Ort Abendmahl gefallen, haben gesagt, das verschwindet hier. Ehrlich gesagt, ich habe nicht gedacht, dass diese Maske da je verschwinden würde. Sie verschwand aber. Eines Tages war sie nicht mehr da. Und Indem es immer weniger wurde, fiel uns auf, dass es aber ein Gebiet gab, ein kleines Gebiet, in dem immer wieder die Krawalle aufbrachen. Und wir merkten, wir kriegten, das größere Gebiet wurde immer mehr kleiner, bis auf einen Straßenzug, wo es immer wieder losging. Und wir haben uns gefragt, ja warum denn, was ist denn da los? Und jetzt kommen wir bei deine Begabung, geschichtliche Recherche, die braucht man zur Reinigung des Landes. Ich habe auch so eine Gabe. Und dann hat Gott gesagt, guck mal in die Geschichte, guck mal, was war da los. Und ganz oft ist es Blutschuld an den Juden. Und ich habe also, und Berlin ist ja nun, sagen wir mal, da kann man immer davon ausgehen, dass da irgendwas war. Also habe ich gegoogelt, Halleluja fürs Internet, kriegt man viel raus heute. Und habe geguckt, was ist da eigentlich los gewesen in diesem Gebiet. Und so war es, es war eine Schuld an den Juden. Und die ganze Straße war eigentlich eine Zeitungsstraße gewesen, viele Zeitungsverlage, ganz viele jüdische Anwesen da, auch Geschäfte. Und zu einem Zeitpunkt, als Berlin damals, wo Hitler beschlossen hatte, Berlin wird judenrein gemacht, wie er das nannte, wurde ein bestimmter Teil dieser Straße als ein Straßenghetto eingerichtet, sodass alle Leute aus dem Rest der Straße wurden in dieses Straßenghetto reingefercht. Es waren einige Häuser. Und jetzt könnt ihr euch denken, also genau diese Straße war es eben, wo die Krawalle immer wieder hochging. Und dann haben wir die Ältesten und Pastoren der Stadt versammelt und haben genau, und das war eben, jetzt war das Einfallstor, wurde immer kleiner, man merkte, aha, hier. Und dann haben wir da Buße getan über diese konkrete Sünde. Sünde muss konkret benannt werden. Das ist ganz wichtig. Und Abendmahl gefeiert. Und dann haben wir gesagt, so Feind, jetzt ist Schluss. Jetzt hast du hier kein Anrecht mehr. Und wenn wirklich ein lokaler Herrschaftswechsel stattgefunden hat, dann merkt man das an dem Ort. Und jetzt passierte Folgendes. Im nächsten Jahr bekamen wir die Bühne für den öffentlichen Gottesdienst nicht, wo wir sie sonst immer hatten, an einem anderen Platz in dem Gebiet, sondern genau auf der Straße, auf dem Platz, wo es immer losging. Hier, Heinrichplatz. Damals war auch Thierse dabei bei dem Gottesdienst. Und von dem Moment an wurde dann die Macht des Feindes aus diesem ganzen Gebiet verdrängt. Und jetzt findet innerhalb dieses Gebietes keine Krawalle mehr statt. Es ging nicht mehr, er konnte nicht mehr rein. Der Feind hat dann nur noch versucht, so außen herum was zu inszenieren. Und es war in einem Jahr, vor 2 Jahren brachte es plötzlich nochmal auf, und wir dachten, was ist denn da los? War auch aber noch außerhalb. Aber seitdem geht es ganz deutlich. Also es geht nicht mehr. Er kriegt den Fuß nicht mehr rein. Und wir kennen Leute, die sind in der Szene und die sagen, die sind so frustriert, dass sie nicht mehr in der Lage sind, da ihre Randale zu machen. Die haben wirklich alles versucht, um da wieder Fuß zu fassen. Es ging nicht. Und und insgesamt ist durch diese vielen unserer Aktionen die Kraft der Rebellion am 1. Mai eben ganz deutlich zurückgegangen. Es gibt keinen Krawalltourismus mehr, ist ja nicht mehr interessant. Die Journalisten sind zu unserer Gebetserhörungsberichterstattern geworden. Also das jetzt dieses Jahr war es, das war absolut spitze. Die BZ, ja, das ist ja so eine bekannte Zeitung, die seit den letzten 24 Jahren, bisher so lange war das Ganze inzwischen, nichts anderes zu tun hatte, als am Tag nach dem 1. Mai immer irgendeine Schlagzeile zu bringen über die Chaoten und wie die wieder, was weiß ich, was die wieder versucht haben. Hatten sie dieses Jahr die Schlagzeile, heute nichts über die Chaoten. Wir zeigen die fröhliche, bunte Seite des Feiertages. Das war unser Gottesdienst da, ja. Insofern, wisst ihr, ist es eben wirklich wichtig, diese lokalen Einfallstore zu identifizieren, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Was ist an diesem Ort geschehen in Bezug auf diese Punkte der Verunreinigung, die im Land verunreinigen? Und dann erst können wir dort geistlich regieren. Und dann kann ich entscheiden, was kommt jetzt rein. Ich muss die legalen Anrechte wegkriegen. Und das ist eben eine der Vollmachten, die Jesus uns gegeben habe, binden und lösen eben. Wir können erklären, was ist hier erlaubt und was ist hier verboten. Ja? Und da brauchen wir nicht den Feind anzuschreien. Wer regiert, der sagt, so, das ist es, das wird durchgesetzt. Gott möchte, dass wir durch seine Macht die Werke der Finsternis zerstören. Er will, dass wir die Herrschaft ausüben. Und deswegen sind wir auch dazu aufgerufen, dafür Sorge zu tragen, dass ein verunreinigtes Land wieder gereinigt wird. Und ich weiß nicht, ob ihr von den TOS-Märschen gehört habt, die Tübinger Offensive Stadtmission. Warum machen denn die diese Märsche des Lebens? Das ist genau das. Sie gehen durch das verunreinigte, vom Blut, Schuld, verunreinigte Land an den Juden, wo die Juden aus den Konzentrationslagern, die hatten ja hier einen Sternmarsch in unserem Land, wo sie die Wege gegangen sind, die Juden aus den Konzentrationslagern rausgetrieben wurden am Ende des Zweiten Weltkriegs und wo sie gestorben sind auf den Straßen. Und unser Land war unglaublich, diese ganzen Gebiete von Blutschuld verunreinigt worden. Und der Herr hat gesagt, das schreit zu mir. Und deswegen sind sie Vorreiter auch da, Dinge zu bereinigen. Und so lernen wir das nach und nach. Wie regieren wir in unseren Gebieten, in unseren Orten, in unserem Bundesland und so. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir erkennen diese Einflussgebiete. Und das ist ein Ruf des Wächterrufs. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss den Film über den Wächterruf präsentieren. Was machen wir im Wächterruf? Wir bewachen das Tor Regierung. Ja. Und ich glaube, das ist, was Gott in den nächsten Jahren immer stärker machen wird. Er wird Gebetsbewegungen immer mehr stärken, die einzelne Tore bewachen sozusagen. Für die Medien, fürs Erziehungswesen und, ja. Diese Einfallstore, das kann nicht jeder, können wir nicht alle zusammen, alles, ja. So. Micha? Ich brauche den Film, bitte. Ich mach's.